MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, werte Damen und Herren, bei dieser Ausgabe des MenaWatch Talks. Wir sind sehr froh, erneut Professor Robert Kolb als Gast zu haben. Professor Kolb ist Professor für Völkerrecht an der Universität Genf. Wir hatten vor einem Jahr ungefähr schon einmal die Ehre, ihn zu Gast zu haben und haben damals diskutiert, vor allem über die Völkermordklage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel. Und wir wollen jetzt natürlich auf die aktuellen Geschehnisse eingehen und auf deren völkerrechtliche Einordnung. Also zunächst einmal, Professor Kolb, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja, also wir wollen über diese Militäroperationen sprechen. Herr Professor Kolb, wie sind diese israelischen Luftschläge seit einer Woche, eineinhalb Wochen denn völkerrechtlich gesehen ganz allgemein zu beurteilen? Israel beruft sich auf präventives Handeln, um eine unmittelbare Bedrohung zu begegnen. Was kann man dazu sagen? Wie sieht die rechtliche Einordnung dieser Militäroperationen aus?
Und es gibt natürlich verschiedene rechtliche Fragen. Sie sprechen die Frage der Gewaltanwendung an. Es gibt natürlich auch Fragen des Kriegsrechts, auf die man eingehen könnte. Bevor ich allerdings auf Ihre Frage antworte, möchte ich eine methodische Vorbemerkung machen. Wenn man Fragen der Gewaltanwendung oder auch andere Fragen der internationalen Beziehungen angeht, kann man unter zwei verschiedenen Blickwinkeln diese Fragen beurteilen oder zu beurteilen versuchen. Ich nehme an, die meisten Menschen beurteilen die Fragen politisch. Das heißt, sie sind mehr oder weniger gefangen in einem Freund-Feind-Schema à la Karl Schmitt. Und sie beurteilen dementsprechend die Geschehnisse gemäß einem vordefinierten Raster. Also wenn etwa ein Feind in Anführungszeichen gewisse Dinge tut, also beispielsweise Russland. Warum ist Russland ein Feind? Nun, es ist eine Autokratie. Es ist ein Gegenspieler des Westens. Infolgedessen, wenn Russland angreift in der Ukraine, dann ist es illegitim, dementsprechend illegal und dementsprechend eben ist Russland auch der Aggressor. Nebenbei, das stimmt auch. Wenn hingegen ein Freund etwas tut, also beispielsweise Israel, warum ist Israel ein Freund, zumindest in gewissen Kreisen? Nun, weil es eine Demokratie ist, nicht islamistisch im Gegensatz zum Iran. Iran ist eine islamische Republik, also islamistisch. Obendrein ist es ein Gegenspieler des Westens. Und in dieser Färbung wird man dann sagen, dass Israel sich verteidigt. Israels Aktion ist dementsprechend legitim, dementsprechend legal und dementsprechend ist Israel nicht der Aggressor. Das ist eine Beurteilung nach Freund- und Feindschema. Kann man machen, ist politisch. Das werde ich aber nicht tun, weil es nicht meine Art ist. Ich habe nicht politisch auf Fragen einzugehen, sondern ich habe sie rechtlich zu behandeln. Und das bringt mich dazu, Ihnen zu sagen, wie man die Sachen eben auch sehen kann. Man kann die Sachen auch unter einer Regelbasierung, wie es heute heißt, also gemäß den Regeln des Völkerrechts beurteilen. Es gibt Regeln zur Gewaltanwendung und die wende ich gemäß den Prinzipien des Völkerrechts, nämlich der Gleichheit der Staaten auf alle Staaten gleich an. Dementsprechend, ob irgendein Staat ein Freund oder ein Feind ist, interessiert mich zunächst nicht. Unter diesem Gesichtswinkel beantworte ich jetzt Ihre Frage. Die Regeln zur Gewaltanwendung im Völkerrecht sind kompliziert, sind schwierig und vor allem auch seit einigen Jahren umstritten, weil es um vitale, also um Lebensinteressen der Staaten geht. Dementsprechend werden diese Regeln auch nicht immer befolgt, vor allem von den Staaten, die ein Interesse haben, irgendwo anzugreifen und insbesondere auch von den Großmächten. Kurz gesagt sind die Regeln folgende. Es gilt ein Prinzip der Nicht-Gewaltanwendung, Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta und Gewohnheitsrecht. Und dieses Prinzip wird durchbrochen durch verschiedene Ausnahmen. Die akzeptierten Ausnahmen sind folgende drei. Einerseits Selbstverteidigung, wenn man also angegriffen wird, Artikel 51 der UNO-Charta und entsprechendes Gewohnheitsrecht. Zweitens eine Befugnis durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach Kapitel 7 der UNO-Charta, Artikel 39 folgende. Und drittens rein nach Völkergewohnheitsrecht die Einladung einer Regierung, um auf dem Territorium Gewalt anzuwenden. Also beispielsweise, als Mali Frankreich eingeladen hat, auf ihrem Territorium gegen terroristische Gruppen zu kämpfen. Das sind die drei Situationen, die unumstritten das Gewaltverbot durchbrechen. Wenn wir jetzt die Situation hier anschauen, Sie haben es schon gesagt, es geht um einen Präventivkrieg. Es geht darum, dass man einen Staat daran hindert, gewisse Waffen zu erringen. Vielleicht auch geht es um Regime Change, wie man das ab und zu nennt. Aber beides ist völkerrechtlich nicht gedeckt. Gemäß den Regeln sind wir nicht in einer der Ausnahmen. Israel ist nicht angegriffen worden und auf eine absehbare Zeit nicht angreifbar, weil diese Waffen noch nicht existieren. Wir sind also nicht im Bereich eines imminenten Angriffes, sondern einer präventiven Handlung, um einen Staat daran zu hindern, Waffen zu erwerben. Wir sind auch nicht in einem Mandat des Sicherheitsrates und eine Einladung der Regierung liegt nicht vor. Dementsprechend eigentlich ganz glasklar, völkerrechtlich nicht gedeckt und eine solche Gewaltanwendung nennen wir dann eine Aggression.
Israel argumentiert das natürlich anders. In dem Brief, den Israel an den Sicherheitsrat geschrieben hat, ist ja auch die Rede davon, dass diese Angriffe jetzt erfolgen als Teil eines im Prinzip seit Jahrzehnten bereits laufenden Krieges. Also Israel sagt ja, seit Jahrzehnten unternimmt der Iran alles Mögliche, um Israel anzugreifen, über Stellvertretergruppen und so weiter. Letztes Jahr auch mehrfach durch direkte Raketenangriffe, Drohnenangriffe, ballistische Raketen und so weiter. Also sie stellen das als Teil eines fortgesetzten Krieges vor, der ja nicht erst am Freitag begonnen hat vor 1,5 Wochen, sondern im Grunde seit Jahrzehnten geht. Und die Islamische Republik macht ja aus ihrer Absicht der Vernichtung Israels überhaupt kein Hehl, also was ja eigentlich auch gegen die UN-Charta schon verstoßen würde, diese Drohung mit permanenter Gewalt sozusagen. Wie beurteilen Sie diese Argumentation?
Ich habe mich bisher nur auf die Waffenargumente bezogen und habe dementsprechend argumentiert. Sie können sich übrigens auch vorstellen, was es bedeuten würde, wenn jeder Staat, der nicht zufrieden ist mit der Bewaffnung eines anderen Staates und hier Bedrohung wahrnimmt, zuschlagen könnte. Deshalb sieht das Völkerrecht das nicht vor. Mit der Argumentation, die Sie jetzt vorbringen, gehen wir auf eine andere völkerrechtliche Schiene, nämlich diejenige der Selbstverteidigung. Und da kann man in der Tat genauer hinschauen. Natürlich ist es so, dass Israel sagen kann, dass über Stellvertreter Angriffe stattgefunden haben. Man müsste allerdings dann jeweils nachweisen, dass diese Angriffe durch den Iran nicht nur ferngesteuert wurden, sondern mandatiert wurden. Also es genügt nicht, Waffen zu liefern und eine gewisse Rhetorik einzubringen, sondern es müsste dann auch nachgewiesen werden, dass Iran den Auftrag gegeben hat, hier Angriffe durchzuführen. Unter dieser Schiene könnte man also sich vorstellen, das genauer anzuschauen und ein Selbstverteidigungsrecht ist da nicht ausgeschlossen. Falls ein Kriegszustand bereits bestehen würde, dann könnte man natürlich diesen Krieg so auch weiterführen, aber all das ist doch relativ zweifelhaft, weil eine Kontinuität in diesen Aktionen nicht festzustellen ist. Und dementsprechend habe ich eigentlich weniger das Gefühl, dass man hier das Selbstverteidigungsrecht sehr einfach mobilisieren könnte. Es geht in diesem Fall nicht einfach nur um Selbstverteidigung im Allgemeinen, sondern ganz spezifisch um die Ausschaltung von gewissen Waffen. Und das ist doch ein Novum, finde ich, das gewürdigt werden muss. Aber ich schließe Selbstverteidigung nicht aus. Man müsste das genauer analysieren. Auf der anderen Seite, dass Iran damit gedroht hat, das Israel auszulöschen, das ist in der Tat eine allgemeine Rhetorik. Es ist nie so weit gegangen zu sagen, dass es das mit Atomwaffen tun würde. Dementsprechend bleibt das eine Spekulation. Ich erinnere daran, dass die einzige Macht, die Atomwaffen hat, in dieser Gegend Israel ist und dass in den letzten Jahren sehr häufig Israel losschlägt. Sie können sich erinnern, als ich das letzte Mal mit Ihnen gesprochen habe, war ich in Anführungszeichen israelfreundlich. Ich habe differenziert. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es eben schwierig, wenn man die Sache völkerrechtlich angeht, das alles zu rechtfertigen, weil es halt einfach dann trotzdem in Richtung Präventivschläge, Präventivaktion geht. Und das ist völkerrechtlich nicht gedeckt. Nochmal, Selbstverteidigungsargumente müssten angesehen werden, aber wie Sie wissen, sind bewaffnete Gegenmaßnahmen, also Repressalien, wie wir sagen, auch verboten. Es muss also immer ein zeitlicher Zusammenhang bestehen, wenn man mit Selbstverteidigung handelt. Und hier bleibt vieles offen beim zeitlichen Zusammenhang. Verstehen Sie, was ich meine mit dem
Ja,
zeitlichen Zusammenhang? Denn Selbstverteidigung bedeutet immer Verteidigung. Verteidigung muss notwendig sein. Und notwendig ist sie nur dann, wenn sie eben schützend wirken kann. Schützend wirkt sie dann, wenn sie unmittelbar auf den Angriff folgt. Wenn sie nicht unmittelbar auf den Angriff folgt, ist sie eben offenbar nicht mehr notwendig. Sonst hätte man sich ja früher schon verteidigen müssen. Wer also zuwarten kann, geht eigentlich in eine Logik, die durch das Selbstverteidigungsrecht nicht gedeckt ist. Und in diesem Fall habe ich das Gefühl, hat die israelische Regierung vor allem die Situation mit Donald Trump ausgenutzt, der Signale aussendet, wonach mehr oder weniger jeder tun kann, was er will in der Welt. Und dieses Window of Opportunity hat die Regierung ausgenutzt. All das scheint mir relativ wenig kompatibel mit dem Argument des Selbstverteidigungsrechts. das natürlich dann immer in solchen Fällen aus der Schublade gezogen wird. Für mich ist vor allem der präventive Aspekt gegenüber den Waffen offenbar wirklich entscheidend in diesem Fall. Und da ist es schwierig, das völkerrechtlich einigermaßen mit den Regeln zu vereinbaren.
Israel hat ja ganz ähnlich, wie Sie das jetzt gesagt haben, auch argumentiert, dass mit einem Fenster der Window of Opportunity, aber nicht so im Zusammenhang mit Trump, sondern mit der Möglichkeit, überhaupt etwas gegen das iranische Atomwaffenprogramm zu unternehmen. Die Israelis sagen ja, es habe da in den letzten Monaten deutliche, konkrete Entwicklungen hinsichtlich Arbeit an der Atombombe gegeben. Und man habe jetzt etwas unternehmen müssen, um das letztlich verhindern zu können. Gibt es dann völkerrechtlich überhaupt irgendeinen legitimen Weg, gegen seine Bedrohung vorzugehen? Oder müsste Israel völkerrechtlich dann warten, bis der Iran die Bombe hat, weil es vorher einfach illegal wäre, etwas zu tun?
Legal wäre es sicher möglich über den Sicherheitsrat, in diesem Fall praktisch natürlich nicht. Legal nicht möglich als Präventivkrieg. Das ist in der Tat so vorgesehen, dass man die Gewaltanwendung in Völkerrecht eingegrenzt hat, weil man davon ausgeht, dass Gewaltanwendung nicht die Ergebnisse zeitigt, die man sich wünscht. Da ist also insofern eine gewisse Lücke, wenn Sie das so betrachten, eine gewisse Lücke offen geblieben. Man geht dann vielleicht implizit davon aus, dass gewisse Staaten halt trotzdem losschlagen werden. Aber man möchte das nicht völkerrechtlich legitimieren. Man wird da gewisse Verletzungen des Völkerrechts womöglich in Kauf nehmen. Aber eine Regel aufzustellen, wonach, wenn ein Staat das Gefühl hat, dass ein anderer, der sich wieder bewaffnet, für ihn in Zukunft eine Bedrohung darstellen wird und dass er dann präventiv eingreifen kann, da verstehen Sie, dass eine solche Doktrin mit dem modernen Völkerrecht einfach nicht vereinbar ist. Das würde Tür und Tor öffnen für alle verschiedenen Aktionen, wo über Spekulationen, was die Zukunft betrifft, über Sicherheitsanliegen verschiedenster Art, über Interpretationen von Drohungen fast alles möglich wäre. Nein, es gibt keine Möglichkeit, legal eine solche Entwaffnung vorzunehmen. Ich darf Sie auch daran erinnern, dass Israels Ministerpräsident immer wieder gesagt hat, dass er auch eine zivile Nutzung der Atomenergie durch Iran für intolerabel hält. Aber eine zivile Nutzung ist natürlich erlaubt. Das ist etwas, was die Amerikaner ja auch immer wieder angezeigt haben als eine Möglichkeit. Iran dürfte anreichern, schwach anreichern für zivile Ziele, weil das natürlich eine Entwicklungsmaßnahme ist für einen Staat, für die Wirtschaft und so weiter. Israel scheint nicht einmal das zu akzeptieren. Und wenn Sie jetzt das auch einbeziehen in Ihren Blickfang, dann erscheint es noch fragwürdiger zu sagen, wir gestehen Iran nicht einmal eine zivile Nutzung von Atom zu und würden auch dann zuschlagen. Da sehen Sie, wie weit das dann geht. Dass ein Staat einfach entscheiden darf, ob ein anderer überhaupt mit Atom sich selber entwickeln darf, das kann natürlich nicht mit dem Völkerrecht vereinbar sein.
Gut, aber es ist ja nicht nur Israel, das so argumentiert. Es hat ja vor 2 Wochen die Internationale Atomenergiebehörde in ihrem neuen Bericht über den Iran ebenso festgestellt. Es kann nicht festgestellt werden, dass das ausschließlich zivilen Zwecken dient. Sie haben auch etliche Fragen gestellt auf mögliche militärische Komponenten, die der Iran nicht zufriedenstellend beantwortet hat. Also das ist ja nicht nur eine israelische Vermutung sozusagen, sondern das wird ja mittlerweile im Prinzip von der IAEO auch so bestätigt. Aber Sie haben den Sicherheitsrat erwähnt, also theoretisch gäbe es natürlich die Möglichkeit, dass der Sicherheitsrat tätig wird, jetzt auch was die Bedrohungen ständig betrifft und ähnliche Dinge, aber praktisch in der politischen Welt, in der wir leben, fällt diese Möglichkeit ja aus, indem Russland mit seinem Vetos jeglichen Schritt des Sicherheitsrats verhindern wird. Dann bleibt also Philipp Perlmann-Engel, der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen in Deutschland, hat das in einer Diskussion vor 1,5 Wochen im Fernsehen so formuliert, dann bliebe im Prinzip Israel nur die Wahl, in Schönheit zu sterben, weil sonst gegen das Völkerrecht verstoßen würde. Das ist natürlich eine polemische Formulierung, aber man kann sie nachvollziehen, oder?
Ja, deshalb habe ich Ihnen gesagt, dass man eben allenfalls Verletzungen des Völkerrechts hier in Kauf nehmen wird, aber die Regel nicht ändern will. Weil wenn man die Regel ändert, dann bedeutet das, dass man jedem Staat diese Möglichkeit gibt. Und dann können Sie sich ausdenken, was das bedeuten würde. Ich frage mich einfach, was es bedeutet hätte, wenn Iran, das ist eine reine Hypothese, Iran hätte Israel angegriffen, als es selber seine eigene Atombombe entwickelt hat und gesagt hätte, Israel ist gefährlich. weil sie greifen eben immer wieder an. Es ist kein friedlicher Staat und ich muss mich da wappnen. Ich muss verhindern, dass Israel die Atomwaffe erwirbt. Hätte man das reziprok gut geheißen? Ich glaube nicht. Ich hätte es auch nicht gut geheißen übrigens.
Gut, aber der Unterschied
Deshalb
ist natürlich, dass.
kommen Sie hier auf einen blinden Fleck. Sie können das nicht über Regeln lösen. Sie müssen dann unter Umständen die Verletzung von Regeln in Kauf nehmen und sagen, ein Staat, dessen vitale Interessen in Gefahr sind, muss dann halt eben zuschlagen, aber das wird sich mit Völkerrecht nie vereinbaren lassen. Als Regel können wir das nicht aufstellen, weil eine solche Regel viel mehr Schaden anrichten würde als Nutzen. Sie würde, wie gesagt, allen Staaten eine Tür öffnen, präventive Aktionen vorzunehmen für Bedrohungslagen. Das ist Dritter Weltkrieg jetzt, nicht wahr? Und das kann man nicht tolerieren. Was die Atomenergieagentur betrifft, selbstverständlich, aber es geht nicht um das Gleiche. Die Atomenergieagentur sagt nur, man kann nicht mit Sicherheit feststellen, dass es rein zivil bleibt. Und es könnte eben auch militärisch verwendet werden. Mein Argument war, dass Israel gesagt hat, selbst wenn es nur zivil ist, misstrauen wir dem genug, um anzugreifen. Und das ist noch weitergehend als zu sagen, wir vernichten Waffen oder ein Atomprogramm, sondern wir gestehen nicht einmal eine friedliche Nutzung zu. Wahrscheinlich, weil man eben nicht garantieren kann, dass das Ganze nicht umgelenkt wird in eine militärische. Aber das Argument ist natürlich schon relativ stark zu sagen, nicht einmal eine zivile Nutzung, weil die zivile Nutzung ist ja völkerrechtlich eindeutig erlaubt.
Kommen wir auch zu Einrichtungen, die da jetzt bombardiert werden. Das ist jetzt keine Frage der Legitimität des Krieges an und für sich, sondern tatsächlich des Vorgehens. Es gibt Leute, die sagen, das Ganze wäre schon auch deswegen illegal, weil Atomanlagen prinzipiell unter Schutz sein und nicht angegriffen werden dürften, unter welchen Umständen auch immer. Wie ist das zu beurteilen?
Das stimmt so nicht. Atomanlagen dürfen angegriffen werden. Seltsamerweise gibt es da besonders viele Ausnahmen für solche Anlagen, die gefährliche Kräfte enthalten, wie das Völkerrecht sagt. Das ist Artikel 56 Zusatzprotokoll 1 zu den Genfer Konventionen. Man darf einerseits angreifen, wenn man das so vornimmt, dass keine Gefahr besteht oder keine zu erwartende Gefahr besteht, dass Radioaktivität oder sonstige Vernichtungskräfte austreten. Also beispielsweise Teile der Anlage angreifen, bei der nicht die Gefahr besteht, dass Radioaktivität austritt, das darf man. In diesem Fall geht es um Anlagen, bei denen, soweit ich weiß, dort wo angegriffen worden ist, keine Urananreicherung fand statt, aber jedenfalls keine Fusionsprozesse. Dort, wo Fusionsprozesse stattfanden, ist nicht angegriffen worden, aus gutem Grund. Also in diesem Sinne keine besondere Schwierigkeit unter dem Kriegsvölkerrecht. Und es gibt eine zweite Ausnahme, bei der man auch angreifen darf, nämlich wenn diese Anlagen sagen wir es mal ein bisschen einfach jetzt, einen wichtigen Beitrag zu militärischen Aktionen leisten, dann und einen regelmäßigen Beitrag zu militärischen Aktionen leisten, dann darf man sie angreifen, muss aber den allgemeinen Schutz der Zivilbevölkerung beachten, also die allgemeinen Grundsätze zu den Kollateralschäden und so weiter. Soweit ich sehe, ist das hier überhaupt nicht relevant geworden, weil nicht so angegriffen worden ist, dass radioaktive Kräfte namentlich austreten durften. Jedenfalls kurz gesagt, der Satz, Nuklearanlagen, Atomanlagen dürfen nicht angegriffen werden im Völkerrecht, stimmt so nicht. Wie viele andere Sachen, die gesagt werden, Zivilisten, wenn Zivilisten sterben, ist das Völkerrecht verletzt, ist ebenfalls falsch. Kulturgüter dürfen nicht angegriffen werden, ist so in dieser Form ebenfalls falsch, weil es eben viele Ausnahmen gibt. Kriegsvölkerrecht ist eben relativ realistisch. Es kann nicht so weit verbieten, dass Kriegshandlungen nicht vorgenommen werden dürfen. Und zum Vergleich zu dem, was wir vorher gesagt haben, im Kriegsvölkerrecht, also wie darf ich Gewalt anwenden? Nicht wann darf ich Gewalt anwenden, aber wie? Dort haben wir eine große Flexibilität. Bei wann darf ich Gewalt anwenden, existiert diese Flexibilität nicht. Da habe ich Ihnen gesagt, dass das Völkerrecht relativ strikt ist. Und ich habe Ihnen auch gesagt, weshalb Staaten, die mit Bedrohungen leben, nicht einfach losschlagen können, weil man diesen Präventivaspekt, der im 19. Jahrhundert ja absolut existierte, den will man einfach unter modernen Umständen nicht mehr. Und gerade bei Atomwaffen kann ich das Argument auch umdrehen, nicht? Wenn sie präventiv angreifen, kann es natürlich besonders eskalieren in einer Welt mit Atomwaffen. Und dass man da vorsichtig ist und das nicht will, ist zumindest verständlich. Aber ich verstehe auch den einzelnen Staat, der sich schützen will. Keine Frage. Nur völkerrechtlich lässt sich das nicht machen.
Sie haben diesen Artikel aus dem Zusatzprotokoll erwähnt, da ist ja auch vor allem explizit von Kernkraftwerken bzw. von Kraftwerken zur Stromerzeugung die Rede. Fordo, Natanz, Isfahan und so weiter sind schlicht und ergreifend keine Kernkraftwerke. Das heißt, von daher trifft diese Regelung schon gar nicht zu, oder?
Ja, man, in der Tat, weil sie abschließend ist. Die betrifft ja nur 3 Arten von Werken und dementsprechend müsste man sie wohl nicht auf alle diese Anlagen anwenden. Aber selbst wenn, weil hier gewisse Zweifel bestehen, selbst wenn das der Fall wäre, wäre ein Verbot nicht allgemein. Und so wie sie angegriffen worden sind, habe ich nicht das Gefühl, dass Völkerrecht verletzt worden ist.
Die neueste Entwicklung ist in diesem Krieg, in dieser Auseinandersetzung natürlich der Eintritt der USA durch die Bombardements von 3 Anlagen eben. Wie ist das zu bewerten? Gibt es nicht sowas wie ein Neutralitätsgebot? Also kann sich da ein dritter Staat einfach beteiligen an einem Krieg? Wie ist das zu bewerten? Also nachdem Sie ja sagen, Israel hat schon nicht das Recht, gehe ich mal davon aus, dass Sie auch sagen, die USA handeln hier nicht legitim. Aber jetzt mal theoretisch gesprochen, unter welchen Umständen dürfte ein dritter Staat sozusagen überhaupt eingreifen?
Zur Legitimität äußere ich mich schon mal nicht, weil das eine politische Frage ist. Da kann man geteilter Meinung sein, was legitim ist oder nicht. Und Sie haben gesehen, dass auch mein Urteil nicht so scharf ist. Ich habe ein gewisses Verständnis, aber ich muss eben auch die Regeln anwenden als Völkerrechtler. Nun, die USA, nein, sie haben nicht das Recht einzugreifen, genauso wenig wie Israel, nicht wahr? Man darf einem Staat zur Hilfe kommen, wenn er in Selbstverteidigung ist. Sollte das hier der Fall sein, dann könnte man darüber diskutieren, wie ich vorher gesagt habe. Wenn man vom Präventivkriegaspekt ausgeht, der nicht völkerrechtlich gedeckt ist, dann darf man an einem solchen auch nicht teilnehmen. Aus genau den gleichen Gründen, wie Israel das nicht tun darf, dürfen es auch die USA nicht. Eine Neutralitätspflicht oder ein Neutralitätsgebot existiert nicht im Völkerrecht. Ein Drittstaat darf sich an einem Konflikt beteiligen. Er darf insbesondere einem Staat zu Hilfe kommen, also Selbstverteidigung, kollektive Selbstverteidigung, die ist auch vorgesehen im Artikel 51 der UNO-Charta. Dementsprechend ist es eine politische Entscheidung, ob ein Staat eingreifen will oder nicht. Wenn er nicht eingreift, kann er neutral sein, wenn er sich an die Neutralitätspflichten hält. Das wird heute mit einer Neutralitätserklärung gemacht in aller Regel. Mittlerweile entwickelt sich aber auch sehr stark der Status der Non-Belligerency, also des Nicht-Kriegführenden, bei dem man nicht neutral ist, aber trotzdem nicht Krieg führen wird. Nicht neutral, weil man zum Beispiel Waffen liefert, wie das viele westliche Staaten in der Ukraine tun oder übrigens auch gegenüber Israel. Also nicht neutral, aber auch nicht kriegsführend. Also man greift nicht ein mit eigenen Truppen, beispielsweise auf ukrainischem Territorium. Das sind alles Möglichkeiten, die heute zu Gebote stehen. Also eine Neutralitätspflicht besteht nicht. Nach allgemeinem Völkerrecht darf ein Staat allerdings natürlich nicht, und das ist völlig logisch, das ist verständlich, darf nicht in einen Krieg angreifen auf der Seite des Aggressors. Man darf also mit anderen Worten nicht demjenigen, der die Gewalt völkerrechtswidrig anwendet, zu Hilfe kommen, weil man dann an der Aggression teilnimmt im völkerrechtlichen Vokabular. Und Teilnehmen an einem völkerrechtlichen Verbrechen ist natürlich verboten. Insofern dürfen die USA da nicht teilnehmen, weil eben die Gewaltanwendung nicht eine völkerrechtlich konforme ist. Aber das ist für die USA eh kein Problem, weil sie messen diese Handlungen kaum je an Völkerrecht, sondern vor allem am amerikanischen Recht. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das amerikanische Recht ein bisschen gebogen und gewogen wird, weil im Grunde genommen, sofern ich das weiß, obwohl ich kein Spezialist des US-amerikanischen Rechts bin, sind Kriegshandlungen eigentlich die Prärogative nicht des Präsidenten, sondern des Kongresses. Und ich bin nicht überzeugt, dass er in diesem Fall genügend konsultiert worden ist. Es geht nicht um eine kleine Aktion, es geht um eine größere Aktion und da sind eigentlich die Prärogativen des Kongresses doch stark angeschnitten worden. Aber das ist innerstaatliches Recht, da bin ich nicht Experte genug, darüber möchte ich mich nicht äußern.
Kommen wir nochmal zurück auf die grundsätzliche Legalität oder Nichtlegalität der Gewaltanwendung in diesem Fall. Sie haben gesagt, es gibt ja eine Argumentation über Präventivschlag, da sagen Sie klar, das ist illegal, das geht nicht nach dem Völkerrecht. Dann sagen Sie auf der anderen Seite, wenn man über Selbstverteidigung argumentiert, dann könnte man das argumentieren. Wer müsste das vor welchem Gremium argumentieren? Wer würde über so eine Frage entscheiden? Wer hat da, gibt es da überhaupt jemanden, der darüber entscheiden kann? Wer ist da zuständig?
So gemäß Völkerrecht entscheidet jeder Staat selber. Das ist die allgemeine Regel des Völkerrechts, weil wir eben eine dezentrale Rechtsordnung sind. Wir sind basierend auf der souveränen Gleichheit der Staaten, Artikel 2 Absatz 1 der UNO-Charta. Damit entscheidet der Staat zunächst mal unter Risiko selbst. Es ist seine eigene Aufgabe einzuschätzen, ob er in einer Selbstverteidigungssituation ist. Damit es dabei nicht bleibt, weil das natürlich doch sehr unilateral ist, ist im modernen Völkerrecht vorgesehen, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, also die UNO, mit der Sache betraut werden muss. Denn Artikel 51 sieht eine Verfahrenspflicht vor für denjenigen Staat, der Selbstverteidigung argumentiert. Er muss nämlich diese Selbstverteidigung begründet den Sicherheitsrat zur Kenntnis bringen. Das hat Israel in diesem Fall, wie Sie gesagt haben, auch getan. Und danach, jedenfalls gemäß den völkerrechtlichen Vorgaben, müsste der Sicherheitsrat darüber beraten, was zu tun ist. Er müsste entscheiden, ob diese Sicherheitsargumente und insbesondere Selbstverteidigungsargumente solide genug sind. Und er muss entscheiden, welche Maßnahmen er selber treffen will. Im Grunde genommen darf der Sicherheitsrat den Staat in Selbstverteidigung nicht alleine lassen, sondern er müsste Maßnahmen ergreifen. Aber wie Sie wissen, die souveräne Gleichheit der Staaten hat hier einen gewissen Effekt, nämlich das Vetorecht, das hier in einem gewissen Sinne diese souveräne Gleichheit durchbricht. Das Vetorecht bedeutet, dass 5 Mächte mit einer Nein-Stimme den Sicherheitsrat in Anführungszeichen blockieren können und somit diesen ganzen Mechanismus, den ich Ihnen jetzt darstelle, zum Stillstand bringen können. Und das ist in diesem Fall natürlich eindeutig so, dass die USA beispielsweise jegliche Maßnahme, die gegen Israel gerichtet würde, blockieren würden und Russland würde jede Maßnahme blockieren, die gegen Iran gerichtet ist. Dementsprechend kann der Sicherheitsrat seine Rolle nicht spielen, wie das in der Charta vorgesehen ist. Aber ich erinnere auch daran, dass die Charta das Vetorecht eben auch vorsieht in Artikel 27 Absatz 3. Und dementsprechend, man kann schon sagen, der Sicherheitsrat ist blockiert. Und dass das ärgerlich ist, das teile ich auch politisch. Aber in einem gewissen Sinn funktionieren die Institutionen trotzdem, weil das Vetorecht ist nun mal dort vorgesehen. Und diese Blockade des Sicherheitsrates ist vorgesehen, wenn einer der P5s das eben wünscht. Das ist vielleicht ärgerlich, weil man hat das als eine notwendige Bedingung des Funktionierens der Organisation angesehen, dass man keine Maßnahmen ergreift, die gegen die vitalen Interessen einer sicherheitsrelevanten Großmacht Verstoß.
Sie sagen, die Frage der Legalität der Gewalt ist zunächst einmal eine rechtliche Frage und in letzter Instanz müsste der Sicherheitsrat entscheiden, aber der Sicherheitsrat ist ja dann erst wieder ein politisches Gremium, das ja politische Entscheidungen trifft, wie man eben anhand der Vetoentscheidungen ja eindeutig sieht. Also das ist ja ein gewisser Widerspruch, oder?
Nein, das ist kein Widerspruch, weil im Völkerrecht versuchen wir immer wieder die komplexen politischen Fragen, vergessen Sie nicht, Völkerrecht betrifft politische Fragen zu einem ganz großen Prozentsatz und zu einem gewissen Prozentsatz technische Fragen, die aber auch schon mal schnell politisch werden können, wie das beim Coronavirus dann und mit der Weltgesundheitsorganisation auch relativ schnell sichtbar geworden ist. Es sind also politische Fragen und man versucht dementsprechend ganz realistisch diese Fragen politisch auch zu lösen, weil Gewaltanwendung eben sehr viele Aspekte betrifft, die mit der Änderung der Lage vor Ort zu tun haben. Völkerrecht ist ja relativ starr als solches, nicht wahr? Man muss das bereits bestehende Recht beachten. Aber bei Gewaltanwendung stellen sich häufig Fragen, dass man Situationen verändert. Dass man also durch Verhandlungen Situationen in eine neue Bahn lenkt, dass man neue Abkommen abschließt und so weiter. Und das kann nur ein politisches Organ tun. Ich darf Sie auch daran erinnern, dass bei der Streitschlichtung im Völkerrecht im Allgemeinen politische Prozesse die erste Rolle spielen und nicht rechtliche. Man geht also nicht unbedingt vor ein Gericht, um das geltende Recht durchzusetzen, sondern wenn eine Streitigkeit stattfindet, sieht das Völkerrecht selber vor, dass zunächst einmal politische Mittel angezeigt sind, nämlich Verhandlungen und ähnliches mehr. Es geht also auch in diesem Fall nicht unbedingt immer darum, dass bestehende Abkommen durchgesetzt werden, sondern dass neue abgeschlossen werden bei einer Streitigkeit. Das ist im innerstaatlichen Recht übrigens auch immer mehr so, weil Sie sehen, dass in vielen Fällen gesagt wird, dass Vermittlung und nicht Richterspruch eine Auseinandersetzung auch zwischen Privatpersonen beilegen sollte. Und in diesem Sinne ist es eben kein Widerspruch. Sie können die Frage des Selbstverteidigungsrechts auch rechtlich klären lassen durch den Internationalen Gerichtshof. Das ist ja beispielsweise geschehen im berühmten Nicaragua-Fall von 1986. Das ist also durchaus möglich, wenn der Gerichtshof eine Kompetenz hat und das beruht darauf, dass die Staaten ihr Einverständnis gegeben haben. Dann lässt sich die Frage auch rein rechtlich klären. Aber die rein rechtliche Klärung ist häufig nicht außerordentlich hilfreich, weil eben Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Frieden wiederherzustellen und um die Kausei der Auseinandersetzungen einigermaßen beilegen zu können. Und das kann nur ein politisches Organ. Da ist das Völkerrecht also durchaus realitätsnah und nicht und überhaupt nicht widersprüchlich.
Ich würde sagen, damit hätten wir die aktuell dringendsten Fragen behandelt. Ich danke Ihnen auf jeden Fall nochmal für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder unterhalten werden. Hoffe aber gleichzeitig auch, dass es nicht wieder ähnliche Anlässe sein werden, die uns dazu drängen, sozusagen. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Professor Kolb, für Ihre Zeit und die Aufmerksamkeit unseres Publikums auch. Aber danke für Ihr Engagement für uns. Danke.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.